Ja, wie ihr alle wisst, haben Zahlen im Hebräischen oder doch, auch so rum stimmt es, eine Bedeutung. Buchstaben haben Bezug zu Zahlen, aber auch andersrum haben Zahlen eine Bedeutung. Und gerade im biblischen für uns haben sie auch eine Bedeutung, aber normalerweise hat das viel mit Aberglaube zu tun. Freitag der 13. zum Bleistift. Aber für uns auch als Christen haben Zahlen eine Bedeutung. 7, die Zahl der Vollendung. Und 8 bedeutet Neuanfang. Einen neuen Anfang. Deswegen treffen wir uns auch als wiedergeborenen Christen am 8. Tag nach dem Jüdischen, am Montag. Christus kam und macht alles neu. Es gab einen neuen Anfang für uns. Das neue Bund. Nächsten Sonntag ist der 8. August. Und nächsten Sonntag gibt es einen neuen Anfang. Ist das nicht stark? Ich will mich da nicht festbeißen, aber ich meine, dass Gott erstens Humor hat. Und ich meine auch, dass es nichts gibt, was eigentlich nur so geschieht. In der Welt glaubt man fast nur an Zufall. Es ist alles Zufall. Gott hat alles geordnet, vorbestimmt, vorgeplant. Er ist uns vorausgegangen, Schritt für Schritt. Und wir folgen ihm nach in seine Fußstapfen. Und ja, genau, je genauer wir dabei sind in der Nachfolge, je mehr wir ihm erleben. Und ich denke, als Gemeinde haben wir solche Signale immer wieder bekommen, gehabt. Und das freut uns. Das ist nächste Woche für Jörg und euch zusammen, uns zusammen als Gemeinde, einen neuen Anfang gibt. Andi freut sich, dass es einen neuen Anfang gibt mit kürzeren Predigten. Die Uhr stimmt diese Woche. Die haben sie letzte Woche 10 Minuten vorgeschoben. Für derjenige, der das gemacht hat, war es witzig. Ich habe den Faden verloren. Ich gucke nach oben hin, ich denke es halb und es war fast 15:15 und habe den Faden verloren. Ja, also kommt doch. Ich befürchte, wenn wir alle kommen, müssen wir ins andere Kino. Ja, und ich dachte, da es heute Morgen meine letzte Chance ist, euch das Brot zu brechen, das Wort Gottes zu bringen, suche ich mir, um Andi zu ärgern, der längste Psalm aus, 119. Aber nicht nur Andi, das ist nicht der Einzige. Und ich kann euch verstehen, das geht oft viel zu lange hier morgens. Aber Gott segnet es dennoch. Sehr viel hat es aber zu tun, und das kann ich vom Herzen sagen, dass das Wort Gottes mich einfach so begeistert, dass ich kein Ende finde. Man gut, dass wir einen Rahmen hier haben vom Cinemax, wa? Eine Grenze. Psalm 119 hat 176 Verse. Stellt euch vor, ein Kirchenlied mit 176 Strophen. Das wäre hammerhart, oder? Ich habe oft den Eindruck, dass David Worte sucht und die Worte nicht findet. Er möchte uns etwas mitteilen, was bei ihm im Herzen wohnt. Ich empfinde das auch bei Paulus, ganz besonders im Brief an die Epheser. Er ist so begeistert von seinen Schöpfer, von seinen Meister, von seinen Erlöser und spricht aus einer persönlichen Beziehung, eine tiefe persönliche Beziehung heraus, David wie auch Paulus und sicherlich alle anderen, findet keine Worte. Er kann es nicht in Worte fassen, einpacken. Das geht nicht. Und deswegen hat Gott uns seinen Geist gegeben, den Heiligen Geist, der uns diese Worte auslegt, persönlich, für jeden von uns. Ein jeder, wie er ist, für sich in seine Situation persönlich braucht. Das ist mein Gebet, das ist auch heute Morgen so für dich, wie es auch für mich in der Vorbereitung und auch oft während der Predigt geschieht, dass das Wort lebendig ist und sich in unsere Mitte entfaltet und dich anrührt, reinigt, heilt, aufrichtet, befreit. Bin gestern Abend so belastet ins Bett gegangen und bin dann heute ganz früh um 4 aufgestanden und habe gelesen und gelesen. Und meine Frau hat es mir angesehen und sie sagt, Peter, wie geht's dir heute Morgen? Sag, etwas besser, ich habe lange gelesen im Wort. Das Wort Gottes wirkt Wunder. Das Wort Gottes kennt keine Grenzen. Zu diesem Psalm gibt es eine schöne Geschichte. Eine Geschichte von einem Bischof. George Wishart hieß er und er ist der Bischof von Edinburgh gewesen. Und der George Wishart war Bischof, aber kein guter Mensch. Er hatte viel Böses getrieben und wurde eigentlich am Ende zum Tod verurteilt. Durch Erhängung war das, glaube ich. Und als das Urteil ausgesprochen wurde, hat er um Begnadigung gebeten. Er hat Begnadigung bei dem König, glaube ich, war es damals. Es war Mitte des 17. Jahrhunderts. Und hat nichts gehört. Die Zeit verging. Er blieb in seinem Gefängnis. Und dann kam der Tag der Vollstreckung. Und sie haben ihn ausgeführt und hingestellt, Seil um seinen Hals. Und dann dürfte er eins noch, bevor er erhängt wurde, ein Wunsch. Ich glaube, es gibt, ist das die Bedeutung Henkers Mahlzeit? Also ich habe das mal im Fernsehen gesehen, wenn jemand zu Tode verurteilt ist in den USA, dürfen sich diejenigen, die vor dem Tod stehen, noch etwas zu essen im Gefängnis wünschen und sie bekommen das, was sie möchten. Kann es sein, dass das die Bedeutung ist von Henkers Mahlzeit, oder? Keine Ahnung. Stell die Frage einfach. In Schottland gab es keine Henkelsmahlzeit, weil es zu teuer ist. Da gibt's oder gab's, und das ist wahr, die Geschichte ist wahr, die ich euch erzähle, ein Henkerslied. Derjenige, der nun zu Tode verurteilt war, dürfte sich ein Lied wünschen. Und obwohl George Wishart nicht unbedingt ein Engel war, kannte er das Wort Gottes und wünschte sich Psalm 119. Nun haben sie gesungen und gesungen, und zwei Drittel des Psalmes war durch, und dann taucht der Bote des Königs auf mit der Begnadigung. Das ist eine wahre Geschichte. Ich finde es eigentlich hammerhart. Also dieser Psalm scheint nicht nur lang zu sein, sondern die Kraft zu haben, Leben zu retten. Ich hoffe, es spricht zu dir, wie es zu mir gesprochen hat in den letzten Monaten und Jahren. Es gibt viele feine Christen, die sich es zu Herz genommen haben, dies Psalm Woche für Woche zu lesen, durch das ganze Jahr hindurch. Und das war auch so innerhalb der Juden, nicht immer, aber oft innerhalb der jüdischen Kultur, dass man dieses Psalm gebraucht hat für die Kinder zu Hause. Man hat das in der Erziehung benutzt. Kinder haben es auswendig gelernt. Und zwar dieser Psalm hat Abschnitte, und zwar genauso viele Abschnitte, wie es Buchstaben gibt im hebräischen Alphabet. Das ist unterteilt. So fangen die ersten 8 Verse mit Aleph an und so weiter, und es geht ganz durch den Alphabet hindurch. Es ist unterteilt. Und die Kinder haben vom Wort Gottes gelernt und auch das Alphabet gleichzeitig. Psalm 119. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Bei dem Psalm ist es so, dass man oft etwas großzügiger übersetzt. Nicht unbedingt immer wörtlich. Und es ist auch so, dass in manchen Gemeinden, die Gemeinde, wo ich herkomme, wird auch nur inspiriertes Wort gesungen. Wir haben keine Chorusse und keine Kirchenlieder, sondern es gibt das sogenannte Metric Psalms. Das sind die Psalmen, die geschrieben und übersetzt worden sind fürs Gesang. Und wir singen nur Psalmen. So ist das mit der Übersetzung oft so, dass man etwas flexibler gewesen ist. Ich weiß es nicht, inwieweit das gut ist, aber in Englisch wird hier übersetzt, Blessed are they that delight in the word of the Lord, die ihre Freude haben, Lebenssinn. David schreibt und sagt, das Wort erquickt meine Seele. Für diejenigen, die eine Bibel habt, ganz kurz, David sagt das immer wieder, aber im Psalm 1 sagt er, oder schreibt er, Ich lese auch eins. Wohl dem oder gesegnet ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust, ein starkes Wort, am Gesetz des Herrn und sinnt oder meditiert über sein Gesetz Tag und Nacht. Das war Davids Beziehung zum Wort. Ich weiß es nicht, wie deine Beziehung zum Wort Gottes ist. Das ist nicht unbedingt so, dass heutzutage alle Christen eine persönliche Beziehung zum Wort Gottes haben. Jesus Christus sagt, ich bin das Wort. Also er identifiziert sich direkt. Oh, habe ich angeschaltet, nicht. Ist es an oder nicht? Ist gut so? Sonst, ich glaube, jetzt? Ist jetzt besser? Nein, ich habe, glaube ich, vergessen, es anzumachen. Es war okay oder es ist immer noch okay? Ich hoffe nicht. Das ist meine Hose, glaube ich. Das Wort Gottes ist lebendig. Jesus Christus. Jesus sagt uns, dass das Wort Brot ist. Das ist das Brot des Lebens ist. Also, das Wort Gottes ist nicht nur Buchstabe. Ist auch nicht nur etwas für meinen Kopf. David sagt im Psalm 42 und Vers, lese ich wieder die ersten Verse, 2. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und so weiter. Hier zeugt es wieder von, obwohl das Alte Testament ist, von einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Gott, und zwar durch das Wort. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin das Wort. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Es gibt keine von diesen genannten Abschnitten, was sich nicht mit dem Wort Gottes, die Ordnungen Gottes, das Gesetz, die Gebote beschäftigt. Das ganze, dieses ganze Psalm ist auf das Wort Gottes, die Ordnungen Gottes ausgerichtet. Und die Worte, die hier gebraucht werden, sind Gesetz, Weg, Zeugnisse, Gebote, Befehle, Wort, Urteile, Gerechtigkeit, Statuten und Wahrheit. Viele dieser Worte, die hier gebraucht werden, die ja eigentlich das Wort als Grundlage hinter sich haben, damit es ja immer wieder das Wort Gottes gemeint, sind für uns fremd. Gesetz zum Beispiel, das hören wir nicht gern, oder? Wir haben eigentlich keine gute Beziehung zum Gesetz. Aus dem Hebräischen heraus ist das Gesetz Tora. Ich kann nicht Hebräisch, ich bin auch kein Jude, von daher, wie diese Worte ausgesprochen werden, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es Tora oder Tora. Tora bedeutet Weisung, Wegweisung, Unterweisung, Lehre bedeutet auch auf das Ziel ausgerichtet werden. Die Eltern haben mit dem Tora, hoffentlich ist es dem, der Tora, ihre Kinder in eine Richtung gebracht. Sie haben über der Tora gesinnt, die Eltern haben es ausgelegt und ihnen in und durch diese Tora den Weg, Lebensweg gewiesen. Wenn wir Gesetz sagen, denken wir, ja, Gesetz, Mann, oh, das Gesetz. Ich kann es, ich bin müde geworden, ich kann es nicht erfüllen. Das Gesetz, das Wort Gesetz macht mir Angst, es bringt mich unter Druck. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort hier, Tora, Gesetz in dem Sinn, wie es gemeint ist, verstehen. Das ist eine Unterweisung für uns. Es ist Lehre für uns und für unsere Kinder. Es ist nicht ein Gesetz, das wir erfüllen müssen, sondern es ist ein Weg, das uns von Gott gewiesen wird. Es wird uns gesagt, wie es eigentlich laufen sollte im Alltag in unser Leben. Und wir gehen auf diesen Weg. Wir stolpern und fallen, wir brechen das Gesetz, stehen wieder auf und gehen weiter. Gott erwartet nicht von uns, dass wir das Gesetz erfüllen. Wer das Gesetz erfüllt hat, das wissen wir alle, das ist Jesus. Die Sache ist geklärt. Also diese Ordnungen sind hier, damit wir danach leben können. Und deswegen war David persönlich, wie auch als König, so begeistert vom Wort, weil im Wort hat er die Lösung für alle Fragen, die er hatte als Mensch und König. Sie waren im Wort drin und er entdeckte, Mann, der beste Weg, mein Leben recht zu führen, ist innerhalb der Ordnungen Gottes. Ich muss achten auf diese Weisung. Diese Weisung machen mich weise. Wohl denen, die sich an seinen Mahnungen halten, die ihn vom ganzen Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Hier sehen wir bereits schon, dass David Probleme hatte. Das Wort hat, ja, Fehlzündungen aufgedeckt in sein Leben. Es war ein Licht auf seinen Weg. Es hat gezeigt, wo die Dinge nicht in Ordnung sind, ganz tief innen drin in sein Herz. Ich mache jetzt einen Sprung zu Vers 9. Da fängt Bet an, die zweite Buchstabe im Hebräischen. David stellt sich nur eine Frage: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich habe den Eindruck, David schaut zurück hier zu seiner Jugend und sieht all dem, was er getrieben hat, auch als junger König, wo er schreckliche Dinge getan hat. Seine Sturm- und Drangzeit als Mann, als Hengst, wo er seine Gefühle, seine Lust nicht im Griff hatte, wo er ständig die Ordnungen Gottes übertreten hat, wo er die Gesetze gebrochen hat und ist ganz offen und ehrlich und stellt diese Frage: Wie soll das überhaupt gehen? Dass ein junger Mann ordentlich wandelt, und gibt selber die Antwort, wenn er sich hält an deine Worte. Wir gehen zu Vers 17. Da ist die erste Buchstabe Gimmel. Tu wohl, dein Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Hilf mir. Ich kriege es selber nicht hin. Ich will dein Wort in mein Herz bewahren, nicht in meinem Kopf. Hier ist wieder die persönliche Beziehung zu seinem Gott. Über das Wort, durch das Wort. Er ruft aus und bittet Gott um Hilfe. Hilfe in die Gesinnung seines Herzens, aber auch über seinen Verstand. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an dein Gesetz, an deine Ordnung, hier eigentlich übersetzt an dein Urteil. Der Augenkönig muss ja, es ist ja ein Richter gewesen letzten Endes, ne? Er musste Entscheidungen treffen, musste eine Meinung haben, musste ein Urteil fällen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz oder an dein Urteil. Wir leben gerade heute in einer Welt, wo wir das Wort Gottes total beiseite gestellt haben. Unsere Gesellschaft. Das Wort Gottes hat überhaupt keinen Raum. Wir haben es sogar ausgeschlossen. Wir haben uns offiziell als EU dafür entschieden, das Wort Gottes keinen Raum mehr zu geben in unserer Gesetzgebung. Das ist schriftlich festgehalten. Wir halten das für veraltet. Moralisch nicht mehr aktuell. Wir haben uns, und es ist Evolution, weiterentwickelt als Menschen und diese Dinge sind Dinge der Vergangenheit, es ist Kinderkram, kannst du vergessen. So denkt der Mensch heute. 2. Korinther oder 1. Korinther Kapitel 2 schreibt uns Paulus über dieses Problem, das kennt er auch. Paulus als Studierter, als Gelehrter, als Theologe schreibt und sagt der Gemeinde in Korinth, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts. Wie viel mag das sein? Nichts. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Das waren die letzten Verse in Kapitel 2 von 1. Korinther für diejenigen, die blättern. Es ist eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Er kapiert es nicht. Um Psalm 119 richtig zu verstehen, brauche ich den Geist Gottes. Der normale Mensch kann es nicht verstehen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer erkennt das, was uns eigentlich gesagt werden soll durch das Wort, durch Psalm 119. Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn und so weiter. Es geht auch über im nächsten Kapitel, Kapitel 3. Also, deswegen sagt David, und bereits im Alten Testament, wir dürfen das nicht vergessen, dass dieser David, ein Mann nach Gottes Herz, im Alten Testament lebt. Bevor der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Urteil. Ich bin ein Gast auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deiner Ordnung alle Zeit. Da haben wir Psalm 42 da. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen. Das sind keine schönen Worte. Das ist keine blumige Sprache. Klar sind sie schöne Worte. Ich meine, er macht aber nicht nur schöne Worte. Die Jünger sagen, schick uns nicht weg. Wenn du uns wegschickst, wo sollen wir hin? Du bist das Leben. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist das Wasser des Lebens. Du bist Brot des Lebens. Schick uns nicht weg. Wir haben geschmeckt und gesehen und erkannt, dass du der Christus bist. Du bist diese Brunne. Du bist diese Quelle. Du bist das Brot. Und weil David das auch so erlebt, bereits schon im Alten Testament, kann er diese Dinge so formulieren, wie er sie formuliert. Dann ab Vers 25 bis 32 ist wieder ein neuer Abschnitt. Und David lässt sich ständig provozieren von gottlosen Menschen in der Welt, die Erfolg haben, reich sind, die gesund sind und die nach menschlichen Ermessen gesegnet sind. Also er tut das, was er eigentlich nicht tun sollte. Er schaut und denkt wie der natürliche Mensch und misst nach eine natürliche menschliche Gesinnung und sieht nicht geistlich, wie er eigentlich schauen sollte. Er wird ständig da hinein verführt und ich denke, dir geht es auch so. Mir geht es zumindest oft so. Warum muss ich leiden? Warum muss ich verzichten? Warum muss ich immer derjenige sein, der da unter den Weg geht? Warum muss ich immer mich entschuldigen? Warum muss ich immer ich nach Vergebung oder für Vergebung bitten? Und er schreibt in Vers 30, ich habe erwählt den Weg der Wahrheit. Deine Weisungen habe ich vor mir gestellt. Ich halte an deine Mahnungen fest. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mich. Er spricht, glaube ich, zuvor in den Versen zuvor noch vom Lügner und Irrlehrer. Vers 29. Halte du fern von mir den Weg der Lüge und gib mir in Gnaden dein Gesetz. Lass es nicht zu, dass ich verführt werde, Dinge menschlich zu sehen, wenn du als wiedergeborener Christ dazu verführt wirst, mit menschlichen Gedanken deine Situation zu verstehen, dann wirst du immer wieder enttäuscht sein. Wir dürfen den geistlichen Faktor nie vergessen. Die schwersten Stunden meines Lebens waren die schönsten Stunden meines Lebens. Die schwersten Stunden meines Lebens haben mir Gott nahegebracht. In den dunkelsten Stunden meines Lebens habe ich seine Stimme am klarsten gehört. Bin als kleiner Junge zu See gefahren, oft, alle 5 Jahre, für einen ganzen Monat über den ganzen Atlantik, 12 Tage ohne Land zu sehen. Und ich kann mich erinnern, mir war manchmal so schlecht, ich konnte nur draußen auf dem Deck nachts liegen auf meinen Rücken und hoffe, dass ich mich nicht schon wieder vollkotze. Dabei habe ich dann nachts in den Himmel geschaut und habe die Sterne gesehen. Die Sterne sieht man am klarsten, wenn überhaupt kein Licht da ist. Das sind aber Tausende von Sternen mehr zu sehen, als wenn du mittendrin in der Stadt bist. Oder an einem Abend, wo es wegen dem Mond nicht richtig dunkel wird. Wenn es richtig finster ist, siehst du die Sterne am klarsten. Und die Sterne sind für Matrosen Wegweisung, oder? Meine klarste Wegweisungen, die klarsten Worte, die ich je gehört habe von Gott, waren in die dunkelsten Stunden meines Lebens. Jetzt muss ich ja nicht mehr fragen, Herr, warum lässt es zu, dass es so dunkel um mich herum ist? Warum hast du mich verlassen? Es gibt gar keinen Grund. Da, wo es vielleicht am einsamsten ist, steht er gerade, weil er mit dir Gemeinschaft alleine haben will. Er führt dich in die Wüste sozusagen, damit er dir das Wasser des Lebens geben kann und das Brot des Lebens. Und David muss sich das selber sagen. Ich will mich nicht verwirren lassen. Ich will nicht mit menschlichen Maßstaben denken. Ich will kein Kind sein. Ich will wachsen sein. Ich will ein Mann Gottes werden. Ich will reifen. Ich will lernen, die Dinge geistlich zu sehen. Machen wir noch einen Sprung zu Vers 33. Sage mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre, bis ans Ende. Dieser Wunsch, die Sache zu vollenden, beschäftige ich mich viel. Angefangen habe ich vor 35 Jahren bei der Intermission im Dienst. Und Gott hat uns überall hingeführt. In eine Mission, wieder zurück in die Gemeinde und darüber hinaus. Durch die Jahre. Was mache ich nun? Aufhören? Nee. Ich will die Sache zu Ende führen. Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte vom ganzen Herzen. Führe mich auf den Steg, deine Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Mahnungen und nicht zu Habsucht. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen, nach unnütze Lehre. Bewahre mich von diese Alles-Besser-Wisser. Kennt ihr die? Die haben für alles eine Antwort. Die können dir alles erklären. Und die hauen immer noch eins drauf. Halte mich fern von diese Alle-Besser-Wisser. Diese Philosophen und Theologen. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnütze Lehre. Er sieht, es frustriert ihn nur. Er fängt wieder an, menschlich zu denken. Und erquicke mich auf deine Wege. Erfülle dein Knecht, dein Wort, dass ich dich fürchte. Wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnung sind gut. Siehe, Ich begehre deine Befehle, erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Vers 41, Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht, denn ich verlasse mich auf deinen Worte. Hilf mir, gib mir eine Antwort für diejenigen, die mich auslachen, für meine Feinde, für diejenigen, die mich für verrückt halten. Gib du mir, und das verspricht Gott auch im Neuen Testament, uns die rechten Worte zu geben zur rechten Zeit. Und wenn du keine findest, dann kann es ja sein, dass Gott will, dass du schweigst. Und als Christen sind wir gar nicht unbedingt gut im Schweigen. Wir meinen, wir müssen jetzt als wiedergeborene Kinder immer eine Antwort haben. Ist nicht so gut. Wir machen einen Sprung. Jetzt sind wir schon bei Zajin. Vers 49. Denke an das Wort, das du dein Knecht gabst, und lass mich darauf hoffen. Jetzt frage ich mich, warum muss David jetzt Gott erinnern? Wenn er Gott kennt, muss er eigentlich wissen, dass Gott nicht erinnert werden muss, oder? Gott weiß alles. Besser als wir. Gott vergisst nie. Der hält seine Versprechung immer. Warum? Ich habe mir auch warum beten wir überhaupt? Warum bitten wir, wenn Gott weiß, was für uns gut ist, bevor wir bitten? Die Geschichte oft erzählt, diejenigen, die es schon gehört haben, mussten sich über sich hergehen lassen. Ich bin nicht so ein guter Papa wie meine Frau. Oder nicht so eine gute Mama wie meine Frau. Hatte liebe Eltern, aber das mit dem körperlichen Kontakt war es nicht so stark bei uns zu Hause. Meine Eltern sind mir jetzt nicht so nahe gekommen. Sie haben mich geliebt, sie haben sich für mich hingegeben. Meine Eltern sind 1A gewesen, aber diese körperliche Nähe, das kannte ich nicht, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Und ich das bei ihr gesehen mit den Kindern. Mütter haben Gaben, die Väter nicht haben. Und diese Nähe zu den Kindern, das merke ich, das sehe ich in der Beziehung, die Gabi hat, nicht, dass meine Kinder mich nicht lieben, ihre Beziehung ist anders. Ich bin eine Person der Autorität. Bei Gabi haben sie an der Brust gelegen, jeder für sich. Nachts war die Gabi auf. Windeln gewechselt hat Gabi, hauptsächlich nicht nur, bitte, die Väter, die das so ein bisschen, ich habe auch mitgemacht. Aber Gabi hat eine ganz andere Beziehung zu den Kindern. Und eins, was sie gemacht hat, immer so gern und bis zum geht nicht mehr, das macht die heute noch, sie ringt mit den Kindern. Auf dem Boden, auf dem Teppich, hin und her wälzen, bis sie nicht mehr konnten, kitzeln und alles andere. Gabi hat mit ihren Kindern gerungen und das hat Gabi Spaß gemacht und das hat den Kindern Spaß gemacht. Wir wollen als Menschen alle ringen. Gott möchte keine Schlappschwänze haben. Und deswegen will er, dass wir beten. Jakob, das ist auch ein Mann nach Gottes Herz. Er hat nicht. Look, Gott möchte gern merken, dass wir es wissen wollen. Er will geliebt werden. Er will, dass wir mit ihm ringen. Er will dieses Feuer auch in uns immer mehr entfachen. Er möchte nicht, dass das Glimmende dort ausgeht. Und deswegen, David weiß das und sagt, Herr, denke daran. Jesus bringt ein Beispiel, oder? Unverschämt am Tür klopfen, bis die alte Frau oder die Frau ihr Brot kriegt. Oder? Es ging doch um Brot. denke an das Wort und so weiter. Wir machen wieder einen Sprung bis Vers 57. Ich habe gesagt, Herr, das soll mein Erbe sein, dass ich deine Worte halte. Wie gesagt, hier geht es immer wieder um Zeugnisse, Gebote, Befehle, Worte, Urteile. Ich suche deine Gunst vom ganzen Herzen. Sei mir gnädig nach deinem Wort. Ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Mahnungen. Ich eile, ich suche, ich bedenke, ich eile und säume nicht. Da ist eine Dynamik drin. Und dann in Vers 63, ich halte mich zu allen, die dich fürchten und deinen Befehl halten. Du bist alles für mich. Du bist mein Erbe. Du bist mein Teil. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Und deswegen sagt er, denke dran, Herr, ich suche dich. Ich denke an dich, ich eile zu dir, wie der verlorene Sohn, den wir letzte Woche gesehen haben. Und dann Vers 65, du tust Gutes dein Knecht, Herr, nach deinem Wort. Also, bitte keine Vorurteile, keine falsche Vorstellung vom Wort Gottes, von der Ordnung Gottes, vom Gesetz oder Tora, wie wir gesehen haben. Gott tut uns Gutes durch sein Wort. Er leitet, er führt, um geführt zu werden, um eine innige Beziehung zu Gott zu finden, muss ich sein Wort kennen. Das geht nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Lehre mich Einsicht. Meine Kinder sind alle anders im wesentlichen Charakter, aber eins haben sie alle gehabt. Und das haben sie von ihrer Mutter. Sie sind uneinsichtig. Ich sehe alle Nicken, die Kinder haben. Dickköpfig und vom klein auf. Ein Kind muss man doch nicht Nein beibringen. Aber ja. Ja, Papa, gerne. Dankeschön. Das müssen die alle lernen. Und da muss man dran arbeiten. Und wir müssen da aufpassen. Ich weiß, es ist witzig. Wir dürfen auch über uns selbst und unsere Kinder lachen. Aber wir müssen aufpassen. Es ist nicht witzig, wenn ein Kind uneinsichtig und ungehorsam ist. Und wir dürfen ein Kind das nicht vermitteln. Das ist keine christliche Erziehung. Und doch sitzen wir da und lachen und amüsieren uns darüber, wenn unsere Kinder frech und respektlos sind. Und später, wenn sie Teenager sind in der Gemeinde, finden wir immer eine Entschuldigung für sie. Decken wir das zu. Deswegen sagt David, lehre du mich. Einsicht. Heilsame Einsicht. Einsicht macht heil. Einsicht gibt, hier steht Erkenntnis. Wir wollen hier auf der nächsten Seite in Vers 129 von selben Psalm sagt David, deine Mahnungen sind Wunderwerke, darum hält sie meine Seele. Du hast übers Rechten, über mein Verstand, hast du mein Herz für dich gewonnen. Du hast mich überführt, du hast mich überzeugt. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Hier heißt es eigentlich richtig übersetzt, der Eingang deines Wortes macht klug und erfreut meine Seele wieder zurück. Was haben wir für eine Beziehung zum Wort Gottes? Ist es eine reine intellektuelle oder haben wir gesagt, okay, ich will mich nicht mehr aufbäumen. Ich will mich nicht mehr wehren. Ich will einsichtig sein. Ich will es zulassen, dass dein Wort nicht nur durch mein Hirn hindurchgeht, sondern dass es einen Eingang hat in meinem Herzen. Wenn ich die Worte lese, ich tue meinen Mund auf, dann sehe ich sofort ein kleines Nest mit junge Vögelchen drin. Schnabel auf, die Eltern fliegen hin und her, suchen Würmer und alles, was diese kleinen Vögelchen machen, ist ihr Schnabel aufhalten den ganzen Tag. Und die schlucken alles. Und das geht da tief hinein. Manchmal hat man dann, wenn man da runter guckt, dass man richtig im Magen reingucken kann. Und die Würmchen fallen da rein und werden verdaut. Und was passiert mit diesen kleinen Piepmatzen? Sie wachsen und wachsen, bis sie dann eines Tages am Rand des Nestes stehen, diesen Schritt des Glaubens wagen und ins Nichts springen und anfangen, ihre Flügel zu flattern. Wo kommt das alles her? Ich sag dir, wo es herkommt. Die Zuneigung und Liebe, Papa und Mama Vogel und die Würmer. Das ist alles nur Würmer. Das ist alles nur Wort Gottes. Das ist alles nur Nahrung. Dass sie wachsen und sich entfalten, hat mit der Tatsache, dass sie zugelassen haben. Und ich habe das so oft in dieser Gemeinde gesehen, wie Menschen sich innerlich gegen dem Wort sperren. Die können sich Monate, Jahre lang aushalten in der Gemeinde. Und man sieht die Gesichter in dem Moment, wo man vom Wort Gottes spricht. Dinge so auslegt, dass sie das nicht annehmen können, dann verzerrt sich das Gesicht. Die wehren sich richtig äußerlich. Sie lassen das Wort Gottes nicht hinein. Und deswegen steht jetzt hier, ich stehe da und klopfe an eine Herzenstür. Lass mich doch hinein, ich bin das Wort. Wenn dein Wort Eingang hat in meinen Herzen, so werde ich klug. So kann ich erkennen. Und so werde ich froh. Es erfreut meine Seele. Es gibt Leute, die müssen rumlaufen und Leuten die Hände auflegen, damit sie lachen. Das ist so eine besondere Gabe. Und wenn du die Hände auflegst, da fangen die Leute an zu beben, zittern und lachen. Und ich hatte einen sehr guten Freund, denn viele Leute, die daran glauben, sind auch meine Freunde. Ich glaube zwar nicht an dem Zeugs, aber sie bleiben meine Geschwister und Freunde. Und ich habe in Dehradun in Nordindien einen alten Freund und er kommt zu mir und sagt, Peter, er hat immer das Neueste gehabt. Den letzten Segen ist jetzt Lachen im Geist. Du musst es haben, dieses Lachen im Geist. Ich sage zu ihm, Fritz, weißt du, ich lache im Geist von dem Tag meiner Bekehrung. Das Wort Gottes hat so viel Freude in mein Herz. Unbeständige, tiefe Freude, nicht ein Kichern. Ich sage zu ihm, Freude ist meine Kraft. Ich brauche den Segen nicht. Eingang, wenn du es zulässt, wenn du dich nicht wehrst. Wenn du dich wehrst, hast du ein bitteres Leben. Und das sieht man dir an, wenn du dich wehrst an irgendeine Stelle im Wort Gottes. Dann verkrampft man sich richtig. Dann ist das christliche Leben ein Kampf. Aber ich sage, okay, ja, alles, was von dir kommt, ist gut. Ich will offen sein, ich will Eingang. Ich verstehe es nicht, aber will es annehmen. Oft bleibt das hier stehen, weil das ist gar kein Vertrauen. Wenn ich alles verstehe, da brauche ich doch Gott gar nicht so vertrauen, oder? Aber ich Gott, muss Gott vertrauen, da wo ich Dinge mit meinem natürlichen Verstand nicht begreife, muss ich sagen, okay Gott, okay, ich will mit dir gehen. Dein Wille geschehe, das ist es ja. Das ist ein Zeichen von offenes Herz. Dein Wille geschehe. Was sagen wir denn da? Mach, was du willst mit mir. Wenn du das nicht meinst, sollst du es vielleicht lieber nicht tun. Dein Wille geschehe. Ich will aufhören jetzt mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar Jeremia 18. Und es geht gerade um diese Einsicht, das Zulassen, dass ich mich öffne für Dinge, die mich natürlich, fleischlich nicht ansprechen. Dinge, die ich normalerweise nicht zulassen würde. Biblische Gedanken, die mir das Leben schwer machen, wo ich mich sperre und zumache. Paulus beschäftigt sich hiermit, aber auch Jeremia hat von Gott ein Wort an sein Volk. Warum? Weil sein Volk uneinsichtig ist, bockig, halsstarrig, ist das richtig? Wie, ihr seid widerspenstig. Das sind natürlich nur die Juden gemeint, das sind wir nicht gemeint. Wir sind sein Volk, auch im Neuen Testament, und wir sind nicht anders als die Juden. Und er spricht durch den Prophet gerade an diese Stelle, was Einsicht betrifft, zulassen, sagen können, dein Wille geschieht. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Kapitel 18 und Vers 1 von Jeremia, entschuldigt. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia, mach dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus, dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu ihm, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Topf oder Töpfer, spricht der Herr, siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Wenn wir umgestaltet werden sollen, wenn ich mich als Mensch verändern lassen will von Gott, dann muss ich zulassen, dass sein Wort Eingang hat. Ich muss einsichtig sein und muss es zulassen, dass Gott das macht mit mir, was ich will, was er will. Anders geht's nicht. Und Paulus schreibt in Römer, hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton und aus denselben Klumpen ein Gefäß zu Ehre? Und ein anderes zum Nicht-Ehrenvollen zu machen? Die Propheten nennen es auch ein Klumpenton. Manchmal sind wir echte Klumpen. Manchmal stehen wir selber mit unserer eigenen Sinnigkeit und Uneinsichtigkeit in Gottes Weg. Wir machen uns selbst das Leben schwer und ihm auch. Wir betrüben ihn durch dem, dass wir nicht einfach sagen, hier bin ich. Mach du, was du willst mit mir. Er sagt, ich bin der Töpfer. Ihr seid den Ton. Und derselbe Prophet sagt, wir sind Ton. Du bist der Töpfer. dein Wille geschehe. Das ist die Voraussetzung zur Veränderung. Und David teilt sein Leben mit uns und erzählt uns von seinen Problemen, von der Herausforderung in sein Leben von Jugend auf, da wo er es gut gemeint hat und alles falsch gemacht hat, wo er in tiefe Sünde gefallen ist, wo er nicht nur Schaden für sich und eine ganze Familie angerichtet hat, sondern fürs ganze Volk. Und stellt die Frage, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er das tut, wenn er den Weg geht, wenn er einsichtig ist, wenn er auf dein Wort achtet und dein Wort hält, dann wird er wandeln können, wie Gott es will. Zurück zu 65. Du tust Gutes, dein Knecht, Herr, nach deinem Wort. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Und jetzt kommt der Weg zu Einsicht. Das ist das Letzte, was ich heute Morgen für euch habe. Einsicht kommt durch Zerbruch. Und Zerbruch ist nur, das heißt nicht, dass Gott dich zermürbt, im Boden drückt, unter die Füße. Wieder, der Töpfer hat ja seinen Ton vorbereitet, ne? Durch dem, dass er richtig eingestiegen ist in diesem großen dunkelbraunen Loch mit dem Ton, Wasser dazu gegossen hat und das richtig weich getreten hat. Und dann später in seine Hand geknetet. Einsicht kommt durch dem, dass Gott uns weich knetet. Und wenn ein Klumpen drin ist, wer hier getöpfert hat, weiß, wie es ist. Es dreht sich auf die Schabe, da ist ein Klumpen dran. Du berührst das mit deiner Hand und es reißt den ganzen Topf aufeinander. Es fliegt sogar von der Scheibe, wenn da ein Klumpen drin ist. Und was macht der Töpfer? Der nimmt es, macht es nochmal zum Klumpen und haut es wieder. Gott gibt nicht auf. Er fängt vom Neuen an. Aber wir müssen es zulassen, dass er uns formt mit seinen Händen. Und David sagt, das ist nicht gekommen, das konnte ich nicht, ehe ich gedemütigt wurde. Irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Früher ist er wie ein wildes Pferd hineingerast in Dinge, hat nicht auf Gott gehört, auf seine eigenen Impulse sozusagen, wie sie in der Welt sagen, ja, hör auf dein Herz. Ich bin so dankbar, dass Gott das nicht zulässt, dass ich auf mein Herz höre. Dass ich dabei bin, mit 67 Jahren zu lernen, auf seinen Ordnungen, auf seine Weisung, auf seine Zeugnisse, auf seine Urteile, auf seine Ordnung zu hören. Ich merke, wie das Leben mir besser gelingt. Ich merke, dass ich nicht ein Fluch bin für andere wie früher. Wenn ich zulasse, dass sein Wort mein Alltag verändert. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Deine Hand, Vers 73, hat mich gemacht und bereitet. Unterweise du mich, dass ich deine Gebote lerne. Die dich fürchten, sehen mich und freuen sich, denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind und in deine Treue hast du mich. Zerbruch und gedemütigt. Von Natur aus sind wir selbstgerecht. wie der eigentliche verlorene Sohn, der Selbstgerechte, der keine Beziehung zu seinem Vater lebte, ein Leben lang zu Hause, hatte keine Freude, nur Gesetz, ein miserabler Typ, gönnte seinem Bruder gar nichts. Von ihm aus hätte sein Bruder zur Hölle fahren können. Das war der Gesetzliche, das war der Gerechte. Das war derjenige, der gar keine Demut kannte. Er war nicht gebrochen. Er hat seinen Vater in Handeln, hat die Ordnung Gottes gar nicht verstanden. In deine Treue, dass ich gedemütigt werde, habe ich Gott zu danken. Dass er treu ist in dem, dass er mich demütig macht. Das sind doch Gedanken, die uns eigentlich fast fremd sind, oder? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in mein Elend. Warum dieser Psalm so wichtig und so wertvoll ist, warum wir diesen Psalm eigentlich kennen müssten, wie die ganze Bibel regelmäßig lesen, dass all dem, was da drin steht, Eingang hat in unser Leben, uns verändern, ist uns hoffentlich heute Morgen ein bisschen deutlicher geworden. Warum es so wichtig ist, dass wir das Wort Gottes diesen Eingang schaffen in unser Herzen. Warum wir sein Wort annehmen sollen, wie es geschrieben steht, und Ja zu ihm sagen. Ich erinnere mich gerade an diese liebe Schwester, die uns das Lied, das wir eigentlich gar nicht oder selten singen, Yes, Lord, Yes, Lord, Yes, Yes, Yes. Wie hieß die? Ha? Jennifer Evans, ne? Martin. Könnt ihr euch erinnern? Das Lied ist fast nur, es ist kein Lied, es ist ein kurzer Chorus. Yes, Lord, Yes, Lord, Yes, Yes, Yes. Da gab es diesen Punkt in ihr Leben, wo sie lernen müsste, einfach Ja zu Gott zu sagen. Ja zu ihm in Vertrauen. Ja zu seinem Wille. Und das ist der Punkt des Zerbruches. Und ohne Zerbruch haben wir gesehen, keine Erkenntnis und keine Freude. Und ich liebe die Freude so sehr, dass ich mich an Gott freuen kann. Und der Gedanke, dass er irgendwie nach all dem Scheiß, was ich gebaut habe, gucken kann und sich freuen kann, einfach weil ich gehorsam bin, dann denke ich, ich will gehorsam sein. Ich will dir eine Freude sein. Du hast alles für mich gegeben. Ich gebe auf, ich hebe die weiße Fahne. Mach du mit mir, was du willst. Dann kommt die Erkenntnis. Da kommt der Frieden. Da kommt diese Ruhe. Und da steht Freude in uns. Menschen, die das Wort Gottes kennen und es zulassen in ihrem Leben, wo Eingang ist, da ist Freude. Ich verspreche euch. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist kostbar. Dein Wort ist wie Honig. Dein Wort ist Öl. Es ist eine Salbe, es heilt uns. Jesus, heile du uns von unseren Vorurteilen gegenüber dein Wort. Heile du uns von diesem Widerstand in uns gegenüber dein Wort. Und schenk uns heute Morgen, wenn nur das, schenk uns, dass wir tatsächlich sagen, ja Herr, ja, ja, ja Herr. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht.